Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Für das 8. Trendbarometer Sozial- und Gesundheitswirtschaft hat die Sozialgestaltung im Auftrag der Sozialbank im Zeitraum vom 18. März bis zum 12. April 2026 rund 150 Geschäftsführende von Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft befragt. Im Mittelpunkt standen Einschätzungen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, zu Investitionsschwerpunkten und zu strategischen Prioritäten der Unternehmen in den kommenden 12 Monaten. Darüber hinaus wurden weitere Aspekte beleuchtet, wie etwa die Auswirkungen ausbleibender politischer Entscheidungen auf den Betrieb der Einrichtungen sowie die Qualität und Geschwindigkeit von Monatsreportings. Die Ergebnisse des Trendbarometers möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und dazu darf ich in gewohnter Weise begrüßen Markus Sobotke, den Leiter unseres Research-Teams, und Lisa Scharf, Beraterin im Research-Team. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr seid für die Durchführung der Studie verantwortlich.
Hallo Daniela.
Hallo Daniela, danke für die Einladung.
Bevor wir in die Ergebnisvorstellung einsteigen, zunächst eine übergeordnete Frage. Welche Ziele verfolgt die Sozialgestaltung mit dem Trendbarometer, Markus?
Ja, mit dem Trendbarometer analysieren wir seit dem Jahr 2022 zweimal im Jahr die Entwicklungen in den von dir genannten Themenfeldern in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Und damit möchten wir fortlaufend und auch branchenübergreifend die Akteure informieren über die Auswirkungen, zum Beispiel politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in Bezug auf Kostensteigerungen, die Refinanzierungssituation, den Fachkräftemangel, also diese großen Trendthemen, wie diese sich ganz konkret in der betrieblichen Praxis widerspiegeln. Und die Erkenntnisse, die wir gewinnen, fließen direkt in politische Diskussionen ein, in die Verbandsarbeit, aber auch natürlich in Entscheidungsgremien auf betrieblicher Ebene.
Das Trendbarometer ist also ein ganz wichtiges Instrument und spannend ist ja immer der Vergleich mit der vorherigen Umfrage. Wie stellt sich denn die wirtschaftliche Situation der Sozialunternehmen im Vergleich zur vorherigen Umfrage dar?
Ja, es zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Einrichtungen bewegen sich nach wie vor in einem sehr anspruchsvollen Umfeld, in dem sie eigentlich dauerhaft wirtschaftliche Entscheidungen unter einem wirklich hohen Maß an Unsicherheit treffen müssen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sie eine wirklich beachtliche Anpassungsfähigkeit entwickelt haben. Und dadurch fällt eben die wirtschaftliche Prognose für die kommenden 6 Monate etwas günstiger aus als in den vorherigen Umfragen. Wir sehen, dass 42% der befragten Organisationen ihre wirtschaftliche Lage zwar noch als angespannt oder eher angespannt bewerten. Das sind aber immerhin 3 Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Erhebung. Zugleich, und das ist ein sehr positives Signal, schätzen 5% ihre wirtschaftliche Lage sogar als sehr gut ein. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als in der vorherigen Erhebung. Allerdings zeigt sich auch, dass 29% der Befragten die wirtschaftliche Lage als gut einschätzen. Und hier muss man sagen, das sind 9 Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Erhebung. Also eine leichte Verbesserung in Summe, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen. Dennoch ist keine gravierende Trendwende seit 2022 erkennbar. Die Lage bleibt letztendlich durchgehend auf einem angespannten Niveau.
Und was sind die Gründe für die Verbesserung bzw. Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage?
Ja, wir geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, in einem Freitextfeld ihr konkrete Gründe zu benennen. Fangen wir mal mit den Aspekten an, die positiv auf die wirtschaftliche Lage gewirkt haben. Das ist einerseits die hohe Nachfrage nach den Leistungen, also ein hoher Bedarf. Das ist ja auch selbstverständlich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Wir haben ja seit vielen Jahren und werden perspektivisch hier eben auch den Nachfrageanstieg sehen. Also das wirkt nach wie vor positiv für die sozialen Organisationen. Aber auch Aspekte wie die Vergrößerung des Unternehmens, ein kooperatives Team wurde genannt, also hier auch offensichtlich Effekte von Größenwachstum, die positiv wirken. Ein Aspekt ist ein gutes Management, langjährige Strategie und Innovationen. Innovationen selbstverständlich, wer hier aktiv ist, stellt sich besser auf. Aber auch das Thema ein gutes Management, langjährige Strategien, etwas, was wir auch zum Beispiel mit unserer Schwestergesellschaft der Sozialbank immer wieder in den Blick nehmen. Das ist ein Soft-Faktor bei Kreditvergabeentscheidungen. Wie lange ist Management schon aktiv? Wenn alle 4 Jahre das Management wechselt, hat ein Unternehmen auch kaum eine Chance, langfristige Strategien zu entwickeln und auch umzusetzen, konsequent umzusetzen. Ein Aspekt, den wir auch definitiv unterstreichen können als positiven Einflussfaktor. Eine starke Digitalisierung, Automatisierung der Administration wird als vorteilhafter Aspekt genannt. Also sehr erfreulich, dass hier die Unternehmen dann auch schon konkret weiterkommen bei diesem Thema und auch schon einen ganz konkreten Nutzen daraus ziehen können. Eine positive Personalstruktur, höhere Aufnahmekapazitäten, die dadurch ermöglicht wird. Also da gibt es dann doch noch soziale Organisationen, die auch mit ausreichend Personal agieren, um hier entsprechend auch die Leistungskapazitäten entsprechend anbieten zu können. Ja, was sind die Gründe, dass die wirtschaftliche Lage angespannt oder etwas angespannt sich darstellt für die Unternehmen? Da sind jetzt auch nicht verwunderlich die hohen Energiekosten genannt worden, also Kostenanstieg hier vor allen Dingen für Benzin, für Diesel, was sicher bei den ambulanten Pflegediensten extrem zu Buche schlägt. Das eben als akuter Belastungsfaktor. Weiterhin stellen sich die Verhandlungen über Vergütungsvereinbarungen mit den Kostenträgern schwierig dar. Es wird auf ansteigende Nebenkosten verwiesen, steigende Personalkosten, die auch nicht immer ausreichend mit entsprechenden Erlösanstiegen gedeckt werden können. Die Situation wird höchstwahrscheinlich noch belastender, wenn sich die Bundesregierung auf das KKV-Beitragsstabilisierungsgesetz einigt, das ja ganz klar die Vergütungssteigerungen oder die Erlössteigerungen, was ja in der sozialen Gesundheitswirtschaft sehr stark auch mit den Personalkosten zusammenhängt, also dass die Vergütungssteigerungen nur in der Höhe stattfinden sollen, wie auch Einnahmen sich in dem Fall in der KKV erhöhen. Negativ wirken hohe Schwankungen in der Auslastung, Wechsel in der Geschäftsführung, das ist sicher dann situativ in einzelnen Unternehmen der Fall, aber auch Preissteigerungen, Lohnerhöhungen hier wieder genannt.
Was bedeutet das denn genau für die Erwartungen beim Jahresabschluss?
Für das Jahr 2026 rechnen 29% der Befragten mit einem Jahresfehlbetrag. Damit liegt das Ergebnis ziemlich genau auf dem Vorjahresniveau von 2025. Hier zeigt sich aber ein generelles strukturelles Problem. Es kann eben nicht so bleiben, dass jedes Jahr rund ein Drittel der sozialen Einrichtungen rote Zahlen schreiben. Langfristig gefährdet das letztendlich die Versorgungslage in Deutschland.
Und was sind die 3 größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Situation der Geschäftsfelder in den kommenden 12 Monaten, Markus?
Zur größten Herausforderung oder zu den größten Herausforderungen zählt aus Sicht der Befragten vor allem die steigenden Lohnkosten. Hier haben 59% der Befragten angegeben, dass dies eben ein besonderer Belastungsfaktor sein wird in den nächsten 12 Monaten. Das ist der Aspekt, der den größten Antwortanteil bekommen hat. Und sehr erschreckend im Vergleich zur letzten Umfrage von Herbst 2025 ist dieser Anteil von 10% letztes Jahr auf 59% dieses Jahr gestiegen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon sehr starke Anstiege in den Lohnkosten und jetzt perspektivisch für die nächsten 12 Monate wird das eben noch mehr erwartet. Wenn das eben ein Belastungsfaktor ist, dann heißt es, die Lohnkosten werden wohl steigen ohne ausreichende Refinanzierung, also ohne Vergütungssteigerung im gleichen Maße. Das wird wohl ein Thema sein, das in diesem Jahr die Einrichtungen entsprechend herausfordern wird.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Auf Platz 2, knapp dahinter mit 49%, sehen die Befragten die strategische Unsicherheit aufgrund der gesetzlichen Reformprozesse als Belastungsfaktor. Auch das absolut nachvollziehbar. Es sind Reformen, die umgesetzt werden, aber noch schwerwiegender sind eigentlich Reformen, die nochmal reformiert werden. Also wir hatten ja die Situation oder haben die Situation mit der Krankenhausreform, wo wir dann die Reform der Reform sehen, jetzt gleichzeitig auf GKV-Ebene nochmal Reformbemühungen. Also ich denke, die Branche wartet darauf, dass der Knoten endlich mal platzt, dass man weiß, wie es jetzt konkret weitergeht in den nächsten Jahren. Darauf muss dann geplant werden. Und das fällt den Einrichtungen jetzt noch unheimlich schwer, weil die Rahmenbedingungen einfach noch zu unsicher sich darstellen. Etwas in den Hintergrund gerückt ist der Belastungsfaktor Fachkräftemangel, immer noch von 48% der Befragten als größte Herausforderung gesehen. Ende letzten Jahres lag der Wert hier bei 90%. Wenn andere Aspekte jetzt sich prozentual schwieriger darstellen, ergibt sich diese Verteilung. Der Fachkräftemangel bleibt immer noch für 50% der Befragten eine maßgebliche Herausforderung. Und wie gesagt, die Lohnkosten und die Reformunsicherheit gewinnen aktuell deutlich an Gewicht.
Welches sind auf der Gesamtunternehmensebene die wesentlichen Investitionsfelder im Jahre 2025?
Ja, besonders an Bedeutung gewonnen haben Investitionen im Personal. 76% der Befragten geben das als wesentliches Investitionsfeld an und damit 7% mehr als in der vorherigen Befragung. Und auch genannt werden die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Das geben 49% der Befragten an und damit ganze 25% mehr als in der vorherigen Befragung. Personal und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sind zwei ganz zentrale Hebel, um langfristig die wirtschaftliche Stabilität der Einrichtung zu stärken. Als weiteres bedeutendes Investitionsfeld wird die Digitalisierung genannt von ungefähr 60% der Befragten. Dieser Anteil hat sich jedoch seit der letzten Befragung um 9 Prozentpunkte verringert. Das heißt, Digitalisierung als Investitionsfeld hat etwas an Relevanz verloren. Auch Investitionen in die Nachhaltigkeit werden momentan zurückhaltender priorisiert. Was zeigt uns das? Die Einrichtungen setzen wirklich verstärkt auf Stabilität. Dabei treten innovative Themen wie vielleicht Nachhaltigkeit und Digitalisierung etwas in den Hintergrund. Das ist eine zentrale Erkenntnis, weil wir ja eingangs von Markus Sobotke gehört haben, dass insbesondere auch Themen wie Digitalisierung durchaus Gründe sein können, warum die wirtschaftliche Lage am Ende eben als gut oder sehr gut bewertet wird.
Welche konkreten Themen haben für die Unternehmen in den nächsten 12 Monaten die höchste strategische Priorität? Habt ihr dazu eine Aussage?
Ja, hierzu haben wir eine Aussage und das Signal ist auch sehr eindeutig. Es ist so, dass Themen der Stabilisierung des Unternehmens deutlich wichtiger sind aktuell als Themen des Wachstums, also der Weiterentwicklung des Unternehmens. Als Top-Antworten wurde ausgewählt die Sicherung der Zahlungsfähigkeit als strategische Priorität, die Optimierung der Auslastung, die Digitalisierung von Versorgungsprozessen und die Optimierung der Finanzierungsstrukturen. Also ganz betriebspraktische operative Themen, um die Stabilität des Unternehmens zu unterstützen. Was eher in den Hintergrund tritt, zum Beispiel haben 18% der Befragten angegeben, dass sie bestehende Standorte ausbauen möchten als strategische Priorität in diesem Jahr beziehungsweise in den nächsten 12 Monaten, dass man bisher nicht angebotene Dienstleistungen aufbauen möchte, nur für 13% der Teilnehmergruppe ein maßgebliches Thema, neue Einrichtungen, Dienste zu eröffnen, nur 9%. Also solche Wachstumsthemen treten im Moment in den Hintergrund. Ich sagte schon, Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit als strategische Priorität für 56% der Befragten ganz konkret. Optimierung der Auslastung 51%, also gut die Hälfte. Wie gesagt, ein ganz klares Signal, wo aktuell die strategischen Schwerpunkte liegen.
Beeinflussen denn politische Entscheidungen oder vor allem ausbleibende politische Entscheidungen die Investitionsbereitschaft, zum Beispiel in Immobilien?
Ja, ganz massiv. 51% der befragten Organisationen verschieben Projekte momentan ganz oder zumindest teilweise. Dabei sollten eigentlich insbesondere Immobilieninvestitionen nicht aus dem Blick geraten, denn der Modernisierungsbedarf wächst ganz akut und gleichzeitig werden notwendige Investitionen eben aufgeschoben. Ja, langfristig gesehen ist das ein ernstzunehmendes Risiko, zum Beispiel für die Versorgungsqualität und das Versorgungsangebot. Es zeigt sich also, politische Unsicherheit wirkt hier ganz klar als deutliche Bremse. Deswegen braucht es eben jetzt verlässliche und auch zügige Entscheidungen. Viele warten beispielsweise auf die angekündigte Pflegereform, aber auch in anderen Branchen zeigt sich hier das gleiche Bild. Es wurde zum Beispiel angekündigt, dass im ersten Quartal 2026 eine Reform bei den Werkstätten erfolgen sollte. Auch hierzu gibt es bislang keinerlei Neuigkeiten. In Summe kann man sagen, die Erwartung ist ganz klar. Politik muss hier zuverlässig sein und die gewünschte Planungssicherheit schaffen.
In dem volatilen Umfeld, in dem sich Sozial- und Gesundheitsorganisationen bewegen, ist eine wirksame Steuerung der Organisation elementar. Grundlage dafür sind verlässliche Kennzahlen. Wie schnell liegt die Monatsberichterstattung in sozialen Organisationen denn vor?
Ja, das ist eine Frage, die wir dieses Mal mit aufgenommen haben, auch aus der Beratungspraxis unserer Wahrnehmungen, dass es hier durchaus Optimierungsbedarf gibt. Die Erkenntnisse aus dem aktuellen Trendbarometer sind, dass bei rund einem Drittel der Befragten die entsprechenden Berichte nicht rechtzeitig genug für eine wirksame Steuerung kommen. Das heißt, dieses Drittel erhält entsprechende Berichte ab dem 31. Tag nach Monatsende bis zu 60 Tage oder es dauert noch länger oder die Berichte kommen komplett unregelmäßig. Also hier absolut keine Basis für eine verlässliche und zeitnahe Steuerung. Nur 21% der Befragten können in weniger als 10 Tagen nach Monatsende über entsprechende Berichte verfügen und dementsprechend dann auch reagieren und agieren. Also insgesamt schon ein erschreckendes Bild, was hier gezeichnet wird, weil verzögerte Monatsreports natürlich eine zeitnahe Steuerung von Liquidität, von Auslastung, von Personaleinsatz etc. massiv beeinträchtigen. Andererseits, man kann es auch so interpretieren, dass viele Unternehmen eben noch hier Spielraum haben, die Steuerung weiter zu verbessern und ihre Organisation damit noch wirksamer aufzustellen. Und damit wiederum auch ein Stück weit den widrigen Umständen der Branche zu begegnen.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Und welche Kennzahlen enthält der interne Monatsbericht der Sozialunternehmen?
Der enthält vor allen Dingen klassische Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung, also zum Beispiel einen Überblick über betriebliche Einnahmen und Ausgaben. Ergänzt wird das durch zum Beispiel Personalkennzahlen, etwa Angaben zu der Anzahl der Vollkräfte, der Teilzeitquote oder auch zu Krankheitstagen. Und außerdem spielen Umsatzkennzahlen eine ganz wesentliche Rolle, zum Beispiel Angaben zu Umsatz pro Tag oder Umsatz pro Einrichtung. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch einen auffälligen Punkt. Nur etwa die Hälfte der Organisation erhält tatsächlich Belegungsdaten im monatlichen Reporting. Das sind aber ganz zentrale Steuerungsgrößen für die Wirtschaftlichkeit von Einrichtungen. Und unser Ergebnis oder unsere Interpretation dessen ist, wirksames Handeln braucht auf jeden Fall belastbare Zahlen, und zwar zeitnah und auch vollständig. Gerade das ist zum Beispiel ein guter Ansatzpunkt, um in so herausfordernden und unsicheren Zeiten steuerungsfähig zu bleiben und die Organisation wirtschaftlich auf stabile Füße zu stellen.
Welche Erkenntnisse liefert das 8. Trendbarometer bezüglich der Entwicklung auf dem Transaktionsmarkt, Markus?
Wir haben ja in jeder Trendbarometer-Umfrage eine entsprechende Frage aufgenommen, die den Transaktionsmarkt beleuchtet, weil das letztendlich ja auch ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Situation in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist. Wir befragen immer in einem bestimmten Zeitraum. Das ist diesmal von November 2025 bis März 2026, ob in diesem Zeitraum Ankäufe, Übernahmen und M&A-Transaktionen aufgrund der wirtschaftlichen Situation zurückgestellt wurden. Die Antwortmöglichkeiten sind hier entweder ja, entsprechende Transaktionen wurden zurückgestellt, nein, sie wurden durchgeführt, also die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren hier kein Hemmnis, oder dritte Antwortoption, es sind aktuell überhaupt keine Übernahmen und Ankäufe geplant. Also auch das aber ein Signal, dass man hier eben zurückhaltend ist mit weiteren Übernahmen, entsprechend mit Wachstum des eigenen Unternehmens, mit Investitionen. Und das hat aktuell, also für den Zeitraum November 25 bis März 26, das größte Gewicht. Das heißt, 60% der Befragten haben keine Ankäufe oder Übernahmen geplant in dem Zeitraum. Also hier eine Zurückhaltung bei den meisten sozialen Organisationen gegeben. Andererseits die Organisationen, die entsprechende Transaktionen geplant haben, konnten sie auch durchführen. 26% der Befragten konnten ihre Transaktionen wie geplant durchführen. Also sie wurden hier nicht durch die Rahmenbedingungen eingeschränkt. 14% sagen, wir hatten zwar Pläne, aber haben sie nicht realisieren können. Also insgesamt ein verhaltenes Transaktionsgeschehen. Viele haben überhaupt keine Transaktionspläne oder Möglichkeiten. Wenn man schaut, was an Transaktionen stattgefunden hat in den entsprechenden Monaten, jetzt Anfang des Jahres waren es zwei Großtransaktionen, die das Gesamtvolumen geprägt haben. Das war einmal die Übernahme von Confinimmo durch die FICA im März. Und der Verkauf des Nightingale-Portfolios von Northwest Healthcare Properties an TPG Real Estate, das hat im Februar diesen Jahres stattgefunden.
Zum Abschluss, welches Gesamtfazit zieht ihr aus dem aktuellen Befragungsergebnis?
Ja, im Bereich der Wirtschaftlichkeit erleben wir eine Branche, die in Zeiten anhaltender Unsicherheiten und auch externer Belastungen eine beachtliche Anpassungsfähigkeit zeigt. Und gleichzeitig ist aber offensichtlich, dass hohe Energiekosten, Kraftstoff- oder Personalkosten für einen wirklich hohen wirtschaftlichen Druck sorgen. Diese Kostensteigerungen müssen eben zeitnah durch die Kostenträger refinanziert werden, um Investitionen zu ermöglichen. Ja, um den wachsenden Anforderungen zu begegnen, gewinnt auch eine kennzahlenbasierte Steuerung zunehmend an Bedeutung. Dafür muss es eine belastbare Datenbasis geben und auch eine zeitnahe und transparente Monatsberichterstattung. Hier sehen wir noch leichten Verbesserungsbedarf seitens der sozialen Organisation.
Hinsichtlich der Investitionen kann festgestellt werden, dass politische Unsicherheit hier bremsend wirkt, insbesondere bei den Immobilieninvestitionen. 51% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen sich aktuell nicht in der Lage zu investieren, stellen Investitionen entweder ganz oder teilweise zurück. Die Folge wird ein weiter wachsender Monetarisierungs- und Investitionsstau sein. Dann die Frage nach dem Personal, nach dieser sehr wichtigen Ressource von sozialen Organisationen. Das bleibt ein Investitionsschwerpunkt. Die Unternehmen versuchen, ihre Fachkräfte, ihr Personal insgesamt spürbar zu entlasten. Der Hebel ist vor allen Dingen in der Entbürokratisierung und der Digitalisierung gegeben. Entbürokratisierung großteils auch von der Politik zu beeinflussen, Digitalisierung dann auch durch die Betriebe selbst. Insgesamt nennen 76% der Befragten das Thema Personal als maßgebliches Investitionsfeld.
Ja, und bei den Transaktionen bleibt eben zu sagen, dass viele Akteure gar keine Transaktionspläne hatten. Der Transaktionsmarkt in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft aber durch wenige große Portfoliotransaktionen vorangetrieben wurde im ersten Quartal 2026, sich dadurch auch ein dementsprechend hohes Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2026 zeigte. Dennoch zeigt sich überwiegend eben eine große Zurückhaltung auf dem Transaktionsmarkt.
Ja, vielen Dank für die abschließende Zusammenfassung, Markus und Lisa, und natürlich generell für die Vorstellung der Ergebnisse und vor allem die Einordnung in die aktuelle Lage. Den Link zum kostenlosen Download der gesamten Studienergebnisse des 8. Trendbarometers finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Danke, Lisa und Markus, und bis zum 9. Trendbarometer, da hören wir uns sicherlich wieder.
Vielen Dank, Daniela. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald, Daniela.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.